Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist das letzte der sieben Sendschreiben, mit denen wir uns in den vergangenen Wochen befasst haben. Das Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea. Antiochus der Zweite, König in Syrien, erbaute diese Stadt im Jahre 250 vor Christus und gab ihr den Namen seiner Frau Laodike. Laodicea lag am Schnittpunkt wichtiger Handelsstraßen auf den Ufern des Lykus zwischen Hierapolis und Kolossae. Es war eine sehr wohlhabende Stadt, eine sehr reiche Stadt. Die Gemeinde Jesu, die sich dort befand, war von Paulus oder aber von seinem Mitarbeiter Epaphras gegründet worden. Was uns in diesem Sendschreiben besonders auffällt, ist, dass diese Gemeinde von unserem Herrn Jesus Christus kein einziges Lob empfängt. Und das ist eine ganz bestürzende Sache. Bedenken wir, dass der Herr immer wieder das Positive zunächst einmal sieht und auch erwähnt in den anderen Sendschreiben, mit denen wir uns beschäftigt haben. Immer wieder, auch in unserem persönlichen Leben, ist er darauf aus, zunächst einmal das Positive zu sehen und auch lobend herauszustellen. Und das war sicherlich auch seine Absicht im Blick auf diese Gemeinde in Laodicea. Aber er fand nichts Positives. Er, der durch den Propheten Jesaja die Worte gesprochen hat, Kapitel 65, Vers 8, wie wenn man noch Saft in der Traube findet und spricht, verdirb es nicht, denn es ist ein Segen darin, so will ich um meiner Knechte willen tun, dass ich nicht alles verderbe. Er, der immer noch das Positive sieht und sehen möchte, und nicht vorschnell richten will und verderben will, er findet in Laodicea nichts Lobenswertes. Das ist erschütternd. Diese Gemeinde muss sich also in einem totalen Niedergang befunden haben, so dass ihr hier in diesem Schreiben das Gericht Gottes angekündigt wird. Das Urteil des Herrn über diese Gemeinde ist absolut zuverlässig. Denn er ist, wie es hier heißt, das Amen. Das sagt, der Amen heißt. Das heißt also, sein Wort ist absolut zuverlässig. Nicht nur seine Gnadenverheißungen sind zuverlässig, sondern auch seine Gerichtsworte sind zuverlässig. Das Wort Amen ist uns allen bekannt. Wenn wir es aussprechen, dann ist es lediglich ein Widerhall dessen, was die Person und das Wesen unseres Herrn Jesus Christus ausmacht. Er ist also der Amen, das heißt also der absolut Zuverlässige in seinem Wort, auf den wir uns stützen dürfen. Und wir freuen uns darüber, dass alle Verheißungen in ihm Ja und Amen sind. Nicht Ja und Nein zu gleicher Zeit, sondern Ja und Amen. Da hat also der Glaube einen festen Grund. Aber, wie wir schon sagten, ist er auch zuverlässig im Blick auf seine Gerichtsworte. Und es handelt sich hier in diesem Sendschreiben nicht um leere Drohungen, sondern es handelt sich um ganz, ganz ernste Gerichtsankündigungen. Sein Zeugnis entspricht der Wirklichkeit, denn er ist, wie es hier heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Und alles, was diese Gemeinde besitzt, hat sie ihm zu verdanken. Sowohl die irdischen Güter als auch die himmlischen Güter, denn er ist der Urheber der Schöpfung. Das ist gemeint, wenn es hier heißt, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist der Urheber. Er hat alles geschaffen, so wie wir es auch am vergangenen Sonntag gehört haben, in der Predigt über den Kolosserbrief. Durch ihn ist alles geschaffen worden und alles ist zu ihm hingeschaffen worden. Er ist der Urheber all dessen, was es überhaupt gibt, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ob es nun irdischer Natur ist oder ob es himmlischer, geistlicher Natur ist. Er ist der Urheber der Schöpfung, sowohl der alten als auch der Neuschöpfung. Und alles besteht in ihm, wie der Kolosserbrief sagt. Was hat nun der Herr, dieser wunderbare, große, mächtige, allmächtige Gott, dessen Wort und Beurteilung absolut zuverlässig ist, was hat dieser Herr seiner Gemeinde vorzuwerfen? Ich kenne deine Werke, so sagt er, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. In der Nachbarstadt Hierapolis gab es kohlensäurehaltige heiße Quellen. Diese Quellen konnten medizinisch genutzt werden. Sie flossen auch an Laodicea vorbei, wo sie aber inzwischen ihre Wärme verloren hatten. In Kolossae dagegen gab es reines, kaltes Wasser, das einen müden Menschen erfrischen konnte. An das Wasser in Laodicea musste man sich schon gewöhnt haben, um es genießen zu können. Es war weder heiß noch kalt. Es war lauwarm. Ein Fremder spuckte es aus. Mit diesem ekelerregenden Wasser vergleicht der Herr den geistlichen Zustand seiner Gemeinde in Laodicea. Er droht damit, die Gemeinde aus der Gemeinschaft mit ihm auszuschließen. Und das ist ein äußerst gefährlicher Zustand. Das Wesen dieses lauen Zustandes wird uns in Vers 17 geschildert. Du sprichst, ich bin reich und habe genug im Überfluss und brauche nichts. Diese Gemeinde ist also überaus reich. Sie hat mehr als nötig ist. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass diese Gemeinde zunächst einmal Teil hatte an dem äußeren Wohlstand der Stadt. Diese Stadt besaß ein bedeutsames Bankzentrum. Und Cicero erwähnt es in diesem Sinne und rät an, dort Gelder einzuwechseln. Laodicea gehörte zu den reichsten Städten der damaligen Welt. Nach einem verheerenden Erdbeben konnte man die Stadt ohne Unterstützung mit eigenen Mitteln wieder aufbauen. Und man war stolz darauf. Das ist das Entscheidende hier. Man war sehr, sehr stolz darauf. Ferner wurden in der Stadt Kleidungsstücke hergestellt, Die rund um Laodicea weidenden Schafe waren berühmt für ihre weiche, tief schwarz glänzende Wolle. In materieller Hinsicht also waren die Bürger Laodiceas im Überfluss, hatten sie Überfluss, und auch die Gläubigen waren wohlhabend und waren sehr stolz darauf. Man hatte es schließlich zu etwas gebracht. Ihr Lieben, Reichtum muss nicht zum Fallstrick werden, aber die Gefahr ist sehr, sehr groß. Äußerer Wohlstand verbunden mit einem zuchtlosen Leben wurde bereits den Städten Sodom und Gomorra zum Verhängnis. Ich lese einmal dazu aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 16, die Verse 49 und 50. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hophat, also stolzes, hochmütiges Wesen, Hophat und alles in Fülle und sichere Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht, sondern waren stolz und taten Greuel vor mir. Darum habe ich sie auch hinweggetan, wie du gesehen hast. Schlimmer noch als die materielle Hoffart ist ein geistlicher Dünkel. Es ist schlimm genug, wenn man stolz ist auf seinen materiellen Besitz und darüber hinaus vergisst, wem man das alles zu verdanken hat. Und darüber hinaus vergisst, den Armen und Bedürftigen mitzuteilen, ihnen zu helfen, vom Reichtum, vom Überfluss, vom Wohlstand abzugeben. Das ist schon eine ganz, ganz notvolle Sache. Aber es gibt etwas Schlimmeres, und das ist die geistliche Hoffart, der geistliche Stolz, der geistliche Hochmut, der geistliche Dünkel. Die Gemeinde zu Korinth war von diesem Virus infiziert. Paulus schreibt darüber im 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Ich lese einmal von Vers 7 an. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns, ja wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode verurteilt. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Und ähnlich muss es in Laodicea gewesen sein. Diese Gemeinde war stolz auf ihre Erkenntnis. Sie war stolz auf ihre Gaben, die sie ja von Gott empfangen hatte. Aber all das schrieb sie nun auf ihr eigenes Konto. Sie tat so, als hätte sie es nicht von Gott empfangen, sondern wäre alles in ihrer Mitte das Ergebnis eigener Tüchtigkeit. Sie war stolz auf ihre geistlichen Errungenschaften. Wir haben bereits gehört, dass manche die Sendschreiben kirchengeschichtlich deuten und Philadelphia auf die Brüderbewegung beziehen. Nun, selbst wenn man kein Freund der kirchengeschichtlichen Deutung der Sendschreiben ist, muss man doch sagen, dass sich in den verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte manches aus den Sendschreiben besonders stark widerspiegelt. Wir haben darüber gesprochen und wir haben gesagt, dass manche eben Philadelphia mit der Brüderbewegung in einsetzen. Die Brüderbewegung selbst hat diesen Bezug hergestellt. Und wir haben dazu gesagt, dass tatsächlich in dieser Bewegung viel Positives ist. Vieles, was Gott ihr geschenkt hat an Erkenntnissen, an guten geistlichen Erkenntnissen. Und dafür wollen wir Gott sehr, sehr dankbar sein. Wir wollen dem Herrn dankbar sein für jede geistliche Bewegung in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart, durch die gute biblische Aussagen, Wahrheiten wieder ans Licht gebracht worden sind und werden. Das ist in dieser Bewegung ganz gewiss der Fall. Aber wir haben auch gesagt, dass in dem Augenblick, wo Philadelphia stolz wird auf ihre geistlichen Errungenschaften und Erkenntnisse, sie abrutscht und schon abgerutscht ist nach Laodicea hin. Das heißt also, in dem Augenblick, wo ein Mensch stolz wird auf das, was Gott ihm geschenkt hat, steckt er schon mittendrin in Laodicea. Besonders Watchman Nee ist es, der darauf hinweist, dass in dem Augenblick, da Philadelphia stolz wird auf ihren geistlichen Stand, schon laodizeisches Wesen Macht über sie gewonnen hat. Er selbst hat notvolle Erfahrungen mit der Brüderbewegung gemacht. Sicherlich auch positive, schöne Erfahrungen. Er stand ihr ja sehr nahe. Aber eben auch sehr notvolle Erfahrungen. Und zum Beispiel folgende Äußerungen in ihr gehört. Und das ist erschütternd. Gibt es noch geistliche Werte, von denen wir nichts wissen? Oder es bedeutet nur Zeitverschwendung, etwas zu lesen, was andere Christen geschrieben haben. Denn was sollten die haben, was wir nicht besitzen? Und jemand meinte, nachdem er eine neue Zeitschrift gesehen hatte, was könnte da schon Neues drinstehen? Gibt es noch etwas, was wir nicht haben? Und ein anderer sagte, weil uns der Herr das meiste Licht gegeben hat, muss uns das genügen. Und was andere haben, haben wir auch. Aber was wir haben, haben andere vielleicht nicht. Das sind Aussagen aus dieser Bewegung. Welch ein Dünkel, welch ein Geisteshochmut. Watchman Nee berichtet, er habe viele Leiter der protestantischen Kirche in China und im Ausland getroffen. Ihre einhellige Meinung sei gewesen, wir entsprechen nicht dem, was die Schrift sagt. Sie erkannten ihren Mangel, ihre Defizite. Wir sind nicht das, was wir eigentlich sein sollten. Laodicea dagegen ist stolz auf seinen geistlichen Zustand. Nun, wir wollen nicht zunächst und zuerst nach anderen geistlichen Bewegungen und Kirchen schauen. Und dieses laodizäische Wesen hat es zu allen Zeiten gegeben und war vorhanden im Grunde genommen in allen Kirchen und allen Bewegungen im Laufe der Kirchengeschichte. Und dieses selbstzufriedene Wesen lauert in unser aller Herzen, steckt in uns allen drin. Diese Überheblichkeit, diese geistliche Überheblichkeit. Und ich sage es noch einmal, geistliche Überheblichkeit ist das Schlimmste, was es gibt. Geistlicher Hochmut. Das ist etwas, was Gott ein Greuel ist. Weshalb er hier sagt, ich will euch ausspeien aus meinem Munde. Ob wir vielleicht auch schon davon beherrscht werden, zeigt sich immer wieder auch an einem Mangel an Gebetsgeist. Denn Gebet ist Ausdruck unserer Bedürftigkeit. Wer wenig betet, bringt damit zum Ausdruck, dass er die Dinge selbst regeln kann, dass er sie alleine regeln kann, dass er Gott im Grunde genommen nicht nötig hat. Er mag es mit seinem Munde bekennen, dass er Christus nötig hat, aber in der Praxis sieht es anders aus. Menschen, die wenig beten, die nicht erfüllt sind mit dem Geist des Gebetes, offenbaren dadurch ihr laodizäisches Wesen. Alles andere läuft wie gewohnt. Das Erste, was man ausfallen lassen kann, ist die Gebetsversammlung. Alles andere, alles Organisatorische ist okay. Und man fragt sich natürlich, wenn man geistlich satt und selbstzufrieden ist, worum sollte man da noch bitten? Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses eine Gebet, Herr, erbarm dich über mich. Herr, erbarm dich über mich und erbarm dich über die, die du mir anvertraut hast, und erbarm dich über unsere Gemeinde. Dieses Gebet kam in Laodicea nicht vor. Das kannte man nicht. Man hatte ja alles. Was brauchte man? Das Erbarmen Gottes. Man diskutierte viel. Das ist ja auch heute in und sehr weit verbreitet, dass man lieber über bestimmte Dinge diskutiert und redet, als dass man gemeinsam das Angesicht Gottes sucht und Gott fragt: Herr, was sagst du denn dazu? Entscheidungen werden getroffen aufgrund der Mehrheit und nicht, weil man den Herrn gesucht hat und ihn um seine Entscheidung gebeten hat. Das ist typisch laodizeisches Wesen. Und mit seiner Umwelt hat man längst einen faulen Frieden geschlossen. Es fehlt einfach die Salzkraft. Die Salzkraft, die nur da gewährleistet ist, wo ein Mensch in der Abhängigkeit von der Gnade des Herrn Jesus seinen Weg geht. Wo er immer wieder nur sagen kann: Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich alle Zeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Lied damals in der Gemeinde zu Laodicea nicht gesungen worden wäre. Ein alter Bruder, er kennt dieses Beispiel, ein alter Bruder sagte einmal: Das ist mein Bekenntnis. Herr Jesus, ich brauche dich alle Zeit. Hier wird deutlich, man ist abhängig vom Herrn. Man ist bedürftig. Man braucht etwas von ihm. Man weiß, dass man ohne ihn nichts kann. In Laodicea ging man davon aus, dass man ohne den Herrn alles konnte. Die Schrift sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Gewährleistet ist diese Salzkraft also nur da, wo man in der ständigen Bedürftigkeit aus der Fülle der Gnade Jesu herauslebt. Und von daher auch als eine Frucht davon, als eine Frucht der Gnade und der zugerechneten Gerechtigkeit in Christus, sich dem Herrn immer wieder aufs Neue hingibt und ausliefert. Hier hast du mich mit allem, was ich bin und habe. Mach daraus etwas, was dich verherrlicht und was anderen Menschen zum Segen wird. Das sollten wir immer wieder so dem Herrn sagen: Herr, ohne dich läuft gar nichts. Wir wollten nicht diesen Gottesdienst haben, wenn der Herr nicht in unserer Mitte wäre. Und ich wollte nicht predigen, wenn ich nicht damit rechnen könnte, dass der Geist Gottes an unseren Herzen wirkt und das Wort auf unsere spezielle Situation anwendet. Es wäre besser, wir würden irgendetwas anderes machen, uns irgendeiner weltlichen Aufgabe widmen, als hier zusammenzusitzen und das Wort Gottes zu hören, wenn der Herr nicht in unserer Mitte ist. Wenn wir nicht diese Bedürftigkeit spüren in unseren Herzen, ist alles vergeblich. Denn nur da, wo diese Bedürftigkeit gespürt wird, nur da kann der Herr auch unsere Herzen füllen mit dem, was er uns zu geben hat. Laodicea lebt in einer großen Selbsttäuschung. Laodicea lebt im Selbstbetrug und es gibt kaum etwas Schlimmeres als diesen geistlichen Hochmut, wie wir sagten, und als diesen geistlichen Selbstbetrug. Dass man denkt, es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Und täuscht sich darin. Wenn man die Gläubigen dort gefragt hätte, für welche Gemeinde der Herr wohl kein Lob bereitet hätte, dann hätte man mit Sicherheit nicht die Frage gestellt: Sind wir es etwa? Sind wir etwa die Gemeinde, für die der Herr kein Lob bereit hat? Diese Frage wäre ihnen überhaupt nicht gekommen. Wir denken daran, dass der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagte: Einer unter euch wird mich verraten. Und alle fragten sie sich: Bin ich es? Offenbar hielten sie sich alle dazu fähig, zumindest in diesem Augenblick. Dazu fähig. Bin ich es? Sind wir es? Diese Frage kam in Laodicea gar nicht auf. Keine Frage, dass sie das Lob Gottes verdient hatte. Das ist pharisäisches Wesen. Als der Herr Jesus Christus einmal zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagte: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Da fragten sie: Sind wir denn auch blind? Mit anderen Worten, das kann doch nicht wahr sein, dass du uns meinst. Vielleicht sitzt auch hier jemand unter uns, der sich in keinster Weise angesprochen weiß durch das Wort, das er heute Morgen hört. Der denkt, es ist mit mir alles in Ordnung. Ich kann doch wohl nicht gemeint sein. Wir sind doch nicht blind. Im Gegenteil, wir sind sehend. Und Gott hat uns dazu berufen, die Blinden zu führen. Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Es gibt nichts Schwierigeres als einen Menschen, der sich selbst täuscht, der in der Selbsttäuschung lebt, da herauszuholen. Nun, im Reiche Gottes kommen wir immer wieder dahin, dass wir sagen, es ist eigentlich alles menschenunmöglich. Aber man möchte sagen, das ist besonders unmöglich. Und das kann nur der Herr tun. Nur der Herr kann von dieser Selbsttäuschung überführen. Nur der Herr kann da noch zurechtbringen. Wohl uns, wenn wir noch im Herzen beten können: Erforsche mich, Herr, siehe, wie ich's meine, sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und führe mich auf ewigem Wege. Herr, du weißt, von Natur aus bin ich blind für mich selbst. Ich kann mich nicht selber beurteilen. Gib Gnade, öffne mir die Augen für mich selbst und öffne mir die Augen für deine Herrlichkeit. Es ist schlimm, wenn man sich für einen Christen hält und ist doch keiner. Wenn man stolz ist auf seine geistlichen Erkenntnisse und Fähigkeiten und hat den Herrn selbst und andere gar nicht mehr nötig. Das gehört auch mit dazu, ihr Lieben. Dass man auch die anderen nicht mehr nötig hat. Dass man ein Leben führt in totaler Unabhängigkeit von anderen. Was können die mir schon bieten, geistlich? Doch gar nichts. Und von ihren Gebeten bin ich auch nicht abhängig. Dabei gehören wir doch zu einem Leib. Wir sind Glieder an einem Leibe und sind voneinander abhängig. Keiner kann selbstständig seinen Weg gehen. Wir brauchen den Herrn, ihn zuallererst, aber dann brauchen wir uns auch untereinander. Wir brauchen die Gebete der anderen. Wir brauchen die Fürsorge der anderen. Ein schlimmer Zustand, in dem sich Laodicea befand. Wie steht's mit uns? Und doch, es gibt Hoffnung für Laodicea, und das ist das Große hier in diesem Sendschreiben. Der Herr lädt ein, bei ihm zu kaufen, das Gold des Glaubens, das Kleid der Gerechtigkeit und geöffnete Augen für den eigenen Zustand und auch für die Fülle, die wir allein in Christus haben, allein in ihm. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. In Laodicea wurde von einem Arzt namens Galen eine berühmte Augensalbe hergestellt, die nicht nur Heilung, sondern auch Stärkung der Augen und Erhaltung der Sehkraft bis ins hohe Alter hinein spenden sollte. Der Herr möchte der Gemeinde durch Überführung und Züchtigung den Weg zur Buße bahnen. Er steht als der Richter vor der Tür, falls sie seinem Rat nicht nachkommen. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. Der Herr hat auch diese Gemeinde noch lieb. Die weise ich zurecht, die überführe ich und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er steht vor der Tür als der Richter, ihr Lieben. Falls diese Gemeinde in ihrem Wesen stecken bleibt, falls sie nicht Buße tut, wird der Herr sie ausspeien aus seinem Munde. Aber doch sehnt er sich in seinem innersten Wesen nach Gemeinschaft mit dieser Gemeinde. Er sehnt sich danach, mit ihr das Abendmahl zu halten und auch mit ihr einmal zu regieren. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet seine Lauheit in Christus, überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Die Gemeinde sehnt sich im Augenblick nicht nach ihrem Herrn, aber er sehnt sich nach ihr. Das ist das Große in diesem Sendschreiben. Und immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass der Herr ein großes Verlangen, eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit mir, elendem Sünder, hat, kann ich nur staunen. Und dann kann ich nur immer wieder dahin kommen, dass ich sagen kann, Herr Jesus, ich kann das einfach nicht begreifen. Ich fasse das nicht. Dass du dich von Ewigkeit her nach mir gesehnt hast, mit mir Gemeinschaft zu haben, der ich doch von Natur aus dein Feind bin, ein hässlicher, erbärmlicher Sünder, der dich verachtet hat, der von Natur aus, und das steckt immer noch in mir drin, nichts mit dir zu tun haben will, der alles in dieser Welt dir vorzieht. Du hast Sehnsucht nach mir, du liebst mich, du möchtest mit mir Gemeinschaft haben, das ist etwas ganz Großes. Es gibt ein Wort in der Heiligen Schrift, wir lesen das im Lukas-Evangelium, das uns so recht tief in die Buße hineinführen kann, in die Demütigung vor Gott und uns doch unendlich froh machen kann. Weshalb Luther gesagt hat, Buße ist ein fröhliches Werk. Warum ist Buße ein fröhliches Werk? Weil wir immer schon wissen, der uns überführt von der Sünde, von unserem notvollen Zustand, der liebt uns und der möchte uns vergeben. Er möchte uns überschütten mit seiner Gnade und er möchte seine Liebe in unseren Herzen offenbar machen. Ein wunderbares Wort, Lukas Kapitel 22, Vers 15, mich hat herzlich danach verlangt, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, mit euch das Passahlamm zu essen. Mich hat herzlich danach verlangt. Solch eine Sehnsucht hat der Herr Jesus nach dir und nach mir. Nach dir ganz persönlich, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er sehnt sich danach. Er kann ohne dich nicht sein. In der Regel pflegen wir es zu betonen, dass der Herr Jesus wohl ohne uns sein kann. Natürlich. Er ist in sich selbst glückselig. Er braucht keinen Menschen. Aber er hat sich freiwillig abhängig gemacht von uns. Es fehlt ihm etwas, wenn er keine Gemeinschaft hat mit dir und mit mir. So wie dem Adam die Eva fehlte, so fehlt dem Herrn Jesus Christus seine Gemeinde, wenn er nicht wirklich innige Gemeinschaft mit ihr haben kann. Das ist eine derartig tiefe, gewaltige Liebe, dass unsere Herzen zu eng und zu klein sind, dass wir sie jemals gänzlich erfassen könnten. Und doch dürfen wir es im Glauben ergreifen, dürfen wir danken. Herr, ich preise dich dafür, wenn ich es auch nicht so recht begreifen kann. Aber ich will dir danken dafür, dass du mich liebst, unendlich lieb hast. Wenn jemand meine Stimme hören wird, und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Die Frage ist, hören wir noch seine Stimme? Vernehmen wir sie noch? Die Stimme des guten Hirten? Lassen wir uns noch zurechtweisen? Hat uns sein Wort noch etwas zu sagen? Oder gehen wir über solch ein Wort einfach hinweg? Gehen wir darüber zur Tagesordnung über? Hat es uns wirklich etwas zu sagen? Jemand schreibt zusammenfassend zu den 7 Sendschreiben, und damit kommen wir jetzt zum Schluss, Folgendes. Es sind ernste, mahnende Worte der Zurüstung. Sie sollen die Gemeinde Gottes bereiten, den kommenden Gerichten entgegenzugehen und sich in ihnen als Gemeinde Gottes zu bewähren. Die Gemeinde soll wissen, dass sie es nicht nur mit Ereignissen und Katastrophen zu tun hat, sondern dass der Herr selbst im Kommen ist, seine ewige Herrschaft aufzurichten und den Seinen an seiner Königsherrschaft Anteil zu geben. Dieser kommende Herr erwartet von seiner Gemeinde, dass sie in der ersten Liebe ihm ganz hingegeben ist, dass sie auch vor dem Leiden nicht zurückscheut und ihre Treue bis an den Tod festhält, dass sie klare Entscheidungen vollzieht und eine echte Gemeindezucht übt, wachsam ist gegenüber den mancherlei Gefährdungen des inneren Lebens, allen Anfechtungen zum Trotz festhält an dem Bekenntnis zu Jesus Christus und sich dienstbereit und dienstfähig erweist. Eine so gerüstete Gemeinde darf sich alle Zeit und überall in der Liebe ihres Herrn geborgen wissen. Sie schaut nicht erschreckt auf dies oder das, sondern hält sich an ihren Herrn, sie hört seine Stimme und wird darüber zuversichtlich und froh. Das war noch einmal so ein kleiner Gang durch die Sendschreiben hindurch. Und wir wollen das sehen unter dem Zuspruch der Gnade. Was der Herr von uns erwartet, das will er uns auch schenken. Das ist Gnade. Gnade und nichts als Gnade. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.